War da was?
Gespräche zum Jahresende.
Ja, hallo und willkommen bei Teil 3 unserer Jahresrückblick-Gesprächsreihe. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich freue mich außerdem ganz besonders über meinen heutigen Gast. Das ist Keschrau Berus. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Er ist Podcaster und Journalist aus Deutschland und ich bin ganz froh, dass er auch bereit war, heute hier bei uns vorbeizuschauen und mit uns zu plaudern. Ich habe mich ein bisschen umgehört und Podcasts mit dir gehört. Du wirst von anderen gerne in letzter Zeit als Chef-Podcaster oder Podcast-Exzellenz bezeichnen.
Okay.
Du bist bekannt geworden vor allem durch den investigativen Podcast Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen. Und seither gab es einige Podcasts in diese Richtung, also Storytelling, investigativer Journalismus auf Storytelling-Basis. Ist preisgekrönt mit einigen Preisen, Deutscher ReporterInnenpreis, Grimme Online Award und so weiter. Und bist außerdem Inhaber der Produktionsfirma, Podcast-Produktionsfirma Andan, also einer der Inhaber.
Ja.
Und es gibt einen ganz speziellen Grund, warum ich dich hier in dieser Reihe wollte und auch gefunden habe, du passt so gut.
Ja.
Weil nicht nur, weil du jetzt auch in Wien bist, zu Besuch bist, auf Einladung des Forum Journalismus und Medien, des FJUM, sondern weil das vergangene Jahr oder das zu Ende gehende Jahr ja so als das Podcast-Jahr gilt, als das Jahr, in dem die Podcasts nicht nur an einem entscheidenden Wendepunkt womöglich gelandet sind, sondern auch, sagen viele Experten, die US-Wahl mitentschieden haben. Und deswegen möchte ich gerne reden über diese Wahl, über diese Podcast-Election, wie es heißt, über Lamestream-Media versus Podcasts, über die Arbeit an Audiogeschichten und was womöglich als nächstes kommt. Das Interesse an Podcasts ist ja schon länger groß, ist eigentlich nichts Neues. Ich habe versucht nachzuzählen, wie oft du in den vergangenen 12 Monaten irgendwo anders zu Gast warst, als Experte oder als Podcaster.
Oh, bin ich gespannt.
Und habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil es war jetzt echt recht oft in den vergangenen 12 Monaten.
Ja.
Du gehörst zweifelsohne mittlerweile zu einem der prominentesten Podcaster Deutschlands. Deswegen würde mich interessieren, ist jemand, der das schon länger macht und auch in gewisser Weise auch Pionierarbeit geleistet hat. Wie stehst denn du zu diesem Hype, dass jetzt Podcasts bei sich als so groß gesehen werden?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, das Schöne an so einem Medium wie Podcast ist, dass es sich jetzt in den letzten paar Jahren ja irgendwie, irgendwie erwachsen werden konnte. Und erwachsen werden heißt immer so professionalisieren konnte, dass es sich irgendwie in die Gewohnheiten der Menschen auch irgendwie bewegen konnte. Und das ist genau passiert, dass nämlich Menschen jetzt dieses Medium so angenommen haben, dass sie es in ihren Alltag integrieren. Ich glaube, das ist so der Moment, wo sich etwas verfestigt. Vor 2, 3 Jahren haben Leute noch von Hype und so gesprochen. Ich glaube nicht, dass es ein Hype ist. Hypes gehen halt vorbei. Ich glaube, Leute entdecken gerade ein Medium für sich, was auch in den nächsten Jahren auch weiterhin Bestand haben wird, weil Leute weiterhin zur Arbeit gehen müssen, weil Leute weiterhin die Wohnungen putzen müssen, weil Leute weiterhin in Zügen sitzen und was weiß ich was machen. Und diese Zwischenräume werden immer öfter eben auch gefüllt mit Podcasts. Und es gibt dann einige Podcasts, würde ich mal sagen, Konnoisseure, die wahrscheinlich sich zu Hause dann irgendwie um 18 Uhr, da keine Ahnung, auf den Sessel setzen und Kopfhörer aufsetzen und einen Podcast hören. Solche gibt es auch. Aber es ist gerade ein sehr, sehr beliebtes Begleitmedium im besten Sinne. Es ist kein Nebenmedium. Es ist nicht so ein Medium, was so nebenher passiert. Man hört nicht zu, sondern, und das ist das Schönste, es ist ein Medium, was die Menschen begleitet, egal wo sie sind. Und ich glaube deswegen, dass der Hype nicht nur real gewesen ist, sondern dass das Medium tatsächlich real ist und dass es auch weiterhin Bestand haben wird.
Das sehen wir eben auch, wenn wir gleich nach Amerika schauen und den vergangenen Wahlkampf anschauen. Zweifelsohne waren die 3 wichtigsten Ereignisse in diesem Wahlkampf vermutlich die TV-Debatten zwischen zuerst Trump und Biden und dann Trump und Harris. Aber dann schon auch die 2 Podcast-Aufnahmen, wo Harris, die Kandidaten Harris und Trump zu Gast waren.
Ja.
Das war einmal das Call Her Daddy, wo die Kamala Harris zu Gast war und dann eben der Joe Rogan Podcast, wo Donald Trump zu Gast war. Und ich meine, die Zahlen, die man dazu findet, sind wirklich unglaublich. Ich habe das nochmal nachgelesen. Das Video von Joe Rogan, also das Interview von Joe Rogan mit Trump, hat in 3 Tagen auf YouTube 40 Millionen Klicks erreicht und auf der Audioebene allein 15 Millionen. Für mich ist nur das Erstaunliche, dass diese Show ja überhaupt nicht politisch ist. Also was passiert da eigentlich gerade?
Naja, ich glaube, Leute sind ja immer auf der Suche nach einem Publikum. Also wenn du Politiker bist, Politikerin bist und eine Message hast, die du kommunizieren möchtest, setzt du dich mit deinem Team zusammen und überlegst dir, wo sind die Leute, die ich erreichen möchte. Und in den letzten Jahren haben wahrscheinlich Leute gesagt, auf TikTok, auf Instagram, leg dir einen TikTok-Kanal an, mach jetzt komische Tanzvideos, was weiß ich, weil da sind die jungen WählerInnen, die müssen wir erreichen. Und dann gehst du natürlich in prominente Fernsehsendungen, du setzt dich zu Anne Will ins Studio, weil du hast ziemlich garantiert eine große Menge an ZuschauerInnen in einer bestimmten Zielgruppe, die du damit erreichst. Das ist mit Podcasts natürlich nicht anders. Leute merken, es ist populär, viele Leute hören zu, das ist zuweilen ein 100.000 oder ein Millionenpublikum, je nachdem, ob du nach Deutschland guckst oder nach in die USA schaust. Und na klar, man möchte eben da stattfinden, so, man möchte da sein. Und vor allem, wenn das so Zahlen sind, die einen ziemlich schockieren, weil man denkt, das ist ja unglaublich, dass so viele Leute das hören. Und es ist auch unglaublich. Ich würde trotzdem mal ein bisschen davor warnen, das zu sehr zu überhöhen, weil ich glaube, das passiert jetzt gerade auch nur, weil Donald Trump die Wahl gewonnen hat. So, dann sucht man natürlich ein bisschen so nach Fehlersuche und dann sagt, was ist da passiert? Und dann kommen die einen, die sagen, naja, Kamala Harris hat zu wenig das gemacht, und sie ist nicht zu Joe Rogan gegangen. Ich glaube nicht, dass eine Sendung mit Joe Rogan da die Wahl irgendwie groß verändert hätte. Ich glaube nicht, dass sie dann plötzlich die Person wäre, die irgendwie alle Leute gewählt hätten. Das hätte, glaube ich, nichts groß verändert, weil auch Joe Rogan erreicht sein Stammpublikum. Und beide haben sich im Grunde genommen in Podcasts bewegt, in denen sie sich wohlfühlen.
Stimmt,
Trump hat sich in einem Podcast bewegt, wo er unter seinesgleichen ist, muss man einfach auch sagen. Da ist einfach ein Joe Rogan, ist da näher an Joe Biden, an Donald Trump dran. Und natürlich hat Kamala Harris sich dann bei Alexandra Cooper, hat sich da ein bisschen wohler gefühlt. Beide haben gesagt, sie haben die Einladung auch in die andere Richtung gegeben. Trump ist offenbar nicht zu Cooper gegangen. Und Harris ist nicht zu Rogan gegangen, weil die BeraterInnen gesagt haben, das funktioniert irgendwie nicht. Also muss man, glaube ich, einmal kurz das irgendwie eingangs sagen, dass man das nicht zu groß hängen sollte, glaube ich. Auf der anderen Seite ist die politische Message dahinter eigentlich die viel wichtigere, nämlich die Frage, inwiefern dürfen wir uns oder wollen wir uns in Räume bewegen, in denen wir uns nicht wohlfühlen. In Räume bewegen, in denen wir vielleicht unter Angriff stehen. Inwiefern möchte eine Politikerin das? Das ist eine Frage, die sich in diesem Bundestagswahlkampf auch sich Leute stellen werden. Es ist vielleicht irgendwie aufgefallen, Olaf Scholz ist plötzlich in vielen Podcasts. Angela Merkel war sogar jetzt in ein paar Podcasts, hat sich da zeigen lassen, in reichweitenstarken Podcasts, wie Hotel Matze beispielsweise gerade frisch gewesen. Olaf Scholz war gerade bei Micky Beisenherz, lieber Gruß an Micky, bei Apokalypse und Filterkaffee, weil klar, einer der beliebtesten Nachrichtenpodcasts Deutschlands, natürlich, will Olaf Scholz da stattfinden und Robert Habeck ist auch schon ein paar Mal da gewesen. So.
Aber jetzt will, also spannende Frage ist ja, ob hätte Olaf Scholz das auch gemacht, wenn nicht jetzt die letzten Wochen und Monate im US-Wahlkampf der Podcast so eine Rolle gespielt hätte, frage ich mich. Also das hat ja schon auch was befördert.
Natürlich, klar. Natürlich haben da die BeraterInnen sich das angeguckt und sich gefragt, was kann man denn hier in Deutschland machen? Die Reichweiten sind natürlich viel, viel kleiner. Das ist natürlich jetzt, kann man nicht so skalieren, aber es ist auch ein viel kleineres Land als die USA, muss man auch dazu sagen. Aber natürlich, wenn sie sich das angeschaut haben, gesagt haben, naja, Podcast, super. Das Gute an denen ist halt so, dass, also Sie müssen sich das so vorstellen, Podcast beispielsweise Werbung funktioniert gut, wenn das sogenannte Host-Reads sind. Also wenn der Host selbst die Werbung spricht und sagt, hier diese neue Bettmatratze, die ist super, kauft sie euch, ich habe auch mal drauf gelegen und hier ist nochmal ein 10% Rabattcode und dann ist das gut. Die Werbenden freuen sich, weil es ist eine vertrauensvolle Stimme. Ich kenne diese Person. Und ich glaube, es ist kein so weiter Sprung zu sagen, ein Politiker denkt ähnlich. Ein Politiker wie Olaf Scholz denkt wahrscheinlich, naja, bei einem Publikum wie bei Apokalypse und Filterkaffee zum Beispiel, Micky Beisenherz, die Leute mögen Micky, ist einfach ein guter Host. Die Leute mögen ihn so gerne, dass sie ihn jeden Tag hören. Also ich glaube,
kommt drauf an, ob er gerade den Thomas Gottschalk in der Reißen hat, wie man in Wien sagen würde, ja, oder aber, nicht, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, aber der hat zumindest ein Stammpublikum. Also die Leute, die Apokalypse und Filterkaffee hören, machen das immer regelmäßig. Also die wachen dann vielleicht auf, das Ding ist ja schon um 7 Uhr so schon online, und können um 7 Uhr schon auf dem Weg zur Arbeit den Podcast hören. Und diese vertrauensvolle Stimme macht natürlich was mit dir. Das heißt, wenn Olaf Scholz dann in die Sendung kommt, natürlich, okay, anmoderiert durch Micky, ist das natürlich was anderes, als wenn er sich in Räume bewegt, die, wo er vielleicht das Gefühl hat, da bin ich ein bisschen unsicherer.
Aber jetzt ist bei all diesen, die wir jetzt aufgezählt haben, ich habe jetzt zugegebenermaßen weder Angela Merkel bei Matze Hilscher im Hotel Matze gehört, noch Olaf Scholz bei Micky Beisenherz bis dato. Aber ich habe mir die Podcasts in den USA angehört und allen ist, glaube ich, immanent, dass sie nicht wahnsinnig kritisch sind, oder? Also, oder ist das jetzt so quasi die backmesserische Sichtweise einer Vertreterin eines Mainstream-Mediums, das halt ein Legacy-Media?
Nee, es ist, glaube ich, eine Frage von, was für ein Format bewegst du dich? Also ich würde zum Beispiel auch nicht erwarten, dass ich habe die Episode jetzt auch noch nicht gehört, aber ich würde jetzt auch nicht erwarten, dass Miki beispielsweise da jetzt den knallharten Journalisten spielt bei Apokalypse und Filterkaffee. Das ist da ja auch einfach nicht. Das ist dann dein Job so vielleicht, wenn du Olaf Scholz dann interviewen darfst. Und dann hast du eine ganz andere Sicht. Ich glaube, Mikis Aufgabe ist es, und ich finde auch völlig zu Recht, ist, dass die Gäste, die zu ihm kommen, sich auch wohlfühlen. Das ist kein Pandering, das ist nicht ein Versuch zu sagen, ich bin unkritisch, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass Leute, die in deinen Podcast kommen, du bist der Gastgeber dieses Podcasts, dass du als Gast sicher weißt, dass du fair behandelt wirst, dass du gut behandelt wirst, dass es eine gewisse Wärme auch ausstrahlt, dass du Teil dieser Show da irgendwie bist, dass du da nicht irgendwie in eine Falle reintappst, weil dann hat da niemand Bock mehr, in deinen Podcast zu kommen. Und deswegen, das ist ein Unterschied, als wenn du zum Beispiel dem Spiegel ein Interview gibst und du damit rechnen kannst, dass Spiegeljournalistinnen oder Zeitjournalistinnen, wie auch immer, hoffentlich da kritisch sind und die andere Fragen stellen als ein Podcast-Host. Gibt es einen Unterschied?
Ja, oder wie bei Tagesschau oder bei uns Zeit im Bild 2 ein Interview mit den Anchors dieser Sendung. Nur genau. Ich glaube, da, wo dann die Medienbranche anfängt nachzudenken und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, in eine Selbstkritik oder Depression zu gelangen, ist, was passiert, wenn sich diese Politiker irgendwann einmal entscheiden, nur mehr dorthin zu gehen, wo sie sich wohlfühlen. Und gerade wenn wir nochmal Joe Rogan anschauen versus andere Medien, ich meine, Joe Rogan hat momentan, glaube ich, auf Spotify 16 Millionen Abonnentinnen und die New York Times hat 11. Mhm. Aber bei der New York Times hängen einfach Dutzende, Hunderte, ich glaube mehr als 1000 Mitarbeiter dran, die da versuchen, kritischen Journalismus zu machen. Und trotzdem geht der kommende US-Präsident lieber in diese Joe Rogan Show, weil er einfach keine Lust hat. Das sind die New York Times Journalisten, denen er so und so schon lange nicht vertraut, weil er sie auch alle irgendwie viel zu kritisch findet. Ja. Das finde ich, ist halt ein Problem, oder?
Ja, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, die Antwort müsste sein, dass man eben diese Räume hat, eben auch schafft. Also ich finde zum Beispiel die Tagesschau ist ein gutes Beispiel. Die machen das richtig, ich finde das ziemlich gut. Es ist eine Nachrichtensendung, also da werden die Nachrichten vertellt, werden sie erzählt. Die haben einen sehr guten Social-Media-Auftritt. Ich glaube, jeder freut sich, wenn die Tagesschau sie bei irgendeiner Berichterstattung in irgendeinem Post irgendwie aufgreift. Einfach weil das eine enorme Reichweite hat und eine diverse Reichweite vor allem hat. Also wenn sie zu Joe Rogan gehen, erreichen sie halt das Joe Rogan-Publikum. Ist gut, fair enough.
Wobei,
auch gut.
Würde ich bei Trump sogar ein bisschen widersprechen, weil da haben natürlich andere auch zugeschaut. Ich habe angeschaut,
ja, na klar,
den Trump, was ich nie gemacht hätte. Normalerweise schaue ich Joe Rogan eher nicht.
Ja, aber sie schauen ja anders Joe Rogan. Also ich glaube, wir schauen natürlich dahin, wir sagen, okay, der Präsident, der US-Präsident ist dort und Joe Rogan, das ist ein Clash, was passiert da? Aber wir müssen daran denken, es geht ja um Wahlkampf. Also die Leute wollen ja hin, warum? Weil sie wollen überzeugende Argumente darstellen und sie wollen gewählt werden. Wenn unser einer da drauf guckt und daraus irgendwie eine Titelgeschichte macht oder eine Schlagzeile, dann ist das einfach nur, guck mal, das ist was Weirdes passiert, Folgendes ist da geschehen. Aber aus der Perspektive des Kandidaten geht es darum, ein Publikum zu erreichen und dieses Publikum davon zu überzeugen, für diese Person zu wählen. Darum geht es am Ende des Tages. Und es will ein Olaf Scholz genauso, es will ein Robert Habeck genauso. Wie erreiche ich die meisten Menschen, damit sie für mich wählen? Wo kann ich meine Argumente darbringen und hoffentlich die Leute noch überzeugen, die noch nicht davon überzeugt sind? Das ist so die Aufgabe.
Ja, jetzt komme ich trotzdem nochmal von der anderen Seite, von der Medienseite. Die Frage ist ja eigentlich, ob es überhaupt noch möglich ist als Medium, als Legacy-Medium. Das ist übrigens der, den ich auch sehr schätze, Scott Galloway, das ist auch ein Podcaster.
Ja, kann ich.
Der hat unlängst den Begriff Lamestream-Media geprägt für diese klassischen alten Medien. Ob die überhaupt noch schaffen können, mit ihrem Zugang so erfolgreich zu sein und so viele Menschen an sich zu binden, die gerne zuschauen und die dann eben auch gerne Inhalte von diesen Medien konsumieren.
Ja.
Und dadurch, und da hängt ja eigentlich noch dran, was wir jetzt Gott sei Dank auch ein bisschen aussparen, aber was wir natürlich mitdenken müssen, ist die schon erwähnte Werbung.
Ja.
Also wer zahlt das alles? Ja.
Ja, ich glaube, diese Medien funktionieren natürlich inhärent anders. Ich finde zum Beispiel, ein Legacy-Medium muss gar nicht so Legacy sein. Die sind halt Legacy-Medien, weil sie sich halt nicht bewegen. Wenn ein Medium sich bewegt und was macht, ist es kein Legacy-Medium mehr. Also wenn du nur darauf setzt, irgendwie, keine Ahnung, deine Tageszeitung rauszubringen und online nichts machst, die nicht anguckst, was gibt es auf der Podcast-Ebene, was kann ich auf Social Media machen, wie kriege ich jüngere Leute zu mir, dann bleibst du halt ein Legacy-Medium, aber dann hast du es auch nicht anders verdient, ehrlicherweise, wenn du diese Zeit irgendwie nicht mitgehst und mitverfolgst und genau hinschaust. Was ja auf eine ironische Art und Weise das ja eigentlich der Job eines Journalisten ist oder einer Journalistin, nämlich hinzugucken und zu schauen, wo sind denn die Leute gerade, was passiert denn da gerade? Da müssten quasi solche Medien sich selbst einfach anschauen. Aber klar ist auch, dass das Verhalten, das Medienkonsumverhalten bei einem Joe Rogan Podcast anders ist als bei der New York Times. Joe Rogan funktioniert, wenn auch wahrscheinlich nicht bewusst, ich glaube, das ist einfach so ein Typ, durch krasse Emotionalisierung, durch Extreme, die man irgendwie darstellt, auch dadurch, dass man ein Äuglein zumacht, wenn es um Tatsachen geht, dass man teilweise sich selbst Dinge vormacht, um die Dinge, die man sagt, irgendwie auch überzeugend irgendwie darzulegen. Also es ist irgendwie ein Raum, ein Wohlfühlraum, der für bestimmte Leute super gut funktioniert. Die gehen dahin und denken sich, weißt du was, da fühle ich mich aufgehoben. Und ich würde diese Kraft nicht unterschätzen davon, und zwar die Kraft, wie sehr sich Menschen etwas vormachen können. Also ich, machen wir alle, dass wir uns in Räume bewegen, nach außen sagen, das mache ich, weil ich finde unabhängigen Journalismus super. Aber eigentlich tun sie das, weil sie ganz genau wissen, dass in diesem Raum sie sich wohlfühlen. Weil sie ganz genau wissen, dass in diesem Raum werden die Dinge gesagt, die sie hören wollen. Und die sind bereit, dafür eine kleine Lüge quasi hinzunehmen für sich. Während ein journalistisches Medium wie die New York Times einen ganz anderen Job hat. Die hat Redaktionsstatute, die hat eine ganz andere Geschichte, die hat ein ganz anderes Ziel. Klar ist es natürlich, dass die New York Times einen viel schwierigeren Job hat, dieselben Leute zu erreichen oder dieselbe Menge an Leute zu erreichen wie ein Joe Rogan. Aber ich finde zum Beispiel andererseits die New York Times auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie gut das trotzdem funktionieren kann. Also die Times macht wahnsinnig viele Experimente, finde ich online auch gute Sachen. Die haben eine gute Website, die haben diese Audio-App jetzt gemacht, probieren es einfach aus. Die machen mit diesen Games, versuchen sie Leute an sich zu binden, kann man belächeln, aber es ist ein guter Weg, so Leute quasi in diese Zeitungswelt irgendwie zu bringen. Und sehr viele andere Medien gucken sich das auch gerne ab. So, also Spiegel macht viele Dinge, die New York Times auch vorher schon gemacht hat. Aber eben, weil das halt eben so gut funktioniert.
Ja, und eine Klammer haben sie dann doch zu diesen prominenteren, größeren Podcasts, Heads, die wir jetzt erwähnt haben, ja. Wenn es um Spielen und auch teilweise deren Audio- oder Videoangebot geht. Es geht halt eben doch auch darum, was zu machen, was man gerne anschaut und gerne macht. Also einfach eine Freizeitbeschäftigung liefern, weil in Wahrheit befinden wir uns alle im gleichen Aufmerksamkeitskampf um die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer.
Genau, und ich finde, darüber nachzudenken und zu sagen, was ist ein faires Angebot, was ich jetzt machen kann, was ist ein Angebot, was tatsächlich ein Bedürfnis erfüllt, eine Irritation, ist genau richtig. Bei der New York Times war es zum Beispiel The Daily, das ist ein Podcast, der, glaube ich, entstanden ist auch während der ersten Trump oder danach, ich weiß, ich krieg's halt nicht so richtig zusammen, aber die Idee zu sagen, naja, ich schaue, wie eine Nachricht zustande kommt und erzähle gar nicht einfach nur die Nachricht selbst, sondern da ist mal eine Nachricht und da ist mal die Frage so, okay, how did we get here? So, was ist passiert in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten vielleicht sogar, dass wir es in diesem Moment zu diesem Moment geschafft haben. Es ist ein super Angebot. The Daily wird auch millionenfach gehört. Also die Leute lieben das so. Und ich finde, da hat sich jemand Gedanken gemacht und ein Angebot gemacht, was die Leute gerne angenommen haben. Und ich glaube, das sind so die schwierigen Fragen, die komplizierten Fragen, die sich auch Legacy-Medien, in Anführungszeichen, auch stellen müssen.
Wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, es ist ja jetzt eine vorgezogene Wahl, steht an, auch in Deutschland mit Ende Februar.
Ja,
jetzt haben wir schon gehört, Olaf Scholz war schon in diversen Podcasts. Aber was würdest du denn sagen oder wie würdest du die deutsche Podcast-Landschaft an der Schwelle zum Jahr 2025 beschreiben?
Oh, schwierig. Podcast-Landschaft. Also auf der einen Seite eine, die sich immer mehr verfestigt, also die quasi über die letzten Jahre auch ihre Rolle ja auch gesucht hat. Es gibt viele Produktionsfirmen, die irgendwie versuchen, was machen wir eigentlich, worauf haben wir Lust. Die Öffentlich-Rechtlichen sind ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Landschaft, dass sie sich überlegen, wie engagiere ich mich in Podcasts, welches Geld nehme ich dafür in die Hand, was sind die Formate, die funktionieren und ich anbieten möchte. Der Werbemarkt findet Podcasts für sich auch immer weiter verfestigt. Andererseits sind das alles auch Faktoren, die wiederum äußerlich beeindruckt werden. Also Öffentlich-Rechtliche sind von Gebühren abhängig, die gerade diskutiert werden und politisch diskutiert werden. Und die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Gibt es mehr Geld? Gibt es nicht mehr Geld? All das bedeutet auch Druck auf Podcasts, weil sehr viele, vor allem dokumentarischen Podcasts, wie wir sie beispielsweise machen, hängen auch, muss man ehrlicherweise sagen, davon ab, dass dieses öffentlich-rechtliche System stark bleibt. Deswegen plädiere ich immer für das öffentlich-rechtliche System. Ist ein super System, gut, dass es das gibt und deswegen muss das weitergehen. Und dann hast du zum Beispiel auch den Werbemarkt, der natürlich, wenn draußen in Nachrichten es heißt Inflation und Leute haben es schwerer, irgendwie ihre Alltagssachen irgendwie zu kaufen, genau, die Gurke wird teurer, dann kostet das natürlich auch die Podcast-Branche was, ist klar. Weil die Leute, das Erste, woran sie schneiden, ist das Werbebudget dann. Also wenn ein Unternehmen dann überlegt, wie gebe ich jetzt mein Geld aus, ist das Erste, was runterrasiert wird, natürlich das Werbebudget. Das hat natürlich auch einen Einfluss darauf. Das heißt, ein gutes Zeichen, eigentlich ein gesundes Zeichen, weil das heißt, auch Podcasts sind von der Welt einfach abhängig und wie sie gestaltet ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann sehr, sehr volatil. Und das ist das, was es für Unternehmen wie unsere beispielsweise und anderen es natürlich schwerer macht, komplizierter macht auch, weil wir eben als ein Unternehmen, was primär sich auf diese dokumentarischen Podcasts fokussiert, also nicht diese Formate, die über das ganze Jahr hinweg laufen, sondern diese 6 Episoden sind oder so, oder 8 oder 4, weil wir natürlich da davon abhängig sind von diesen Projekten, dass die auch passieren, dass die Öffentlich-Rechtlichen gut funktionieren, dass der Werbemarkt vielleicht auch ein Interesse daran hat und so weiter. Also ich glaube, volatil ist so wahrscheinlich das entscheidende Wort. Und auf der anderen Seite auch auf der Suche nach der nächsten großen, keine Ahnung, nach dem nächsten großen Experiment, nächsten großen Hype. Video beispielsweise ist jetzt gerade, nehmen alle dankbar an, weil jeder das irgendwie gerade sagt.
Ja, so machen wir das hier auch mit Video.
Das ist auch mit Video. Es sind hier 5 Kameras jetzt hier, die einen da beobachten. Aber klar, das ist natürlich, die Frage ist natürlich, warum machen Leute Video? Also warum ist das so wichtig? Wahrscheinlich wirst du die Frage auch stellen. Und die Wahrheit ist natürlich nicht, weil man glaubt, das Medium Podcast ist nicht gut genug. Oder das Medium Podcast braucht unbedingt Video. Braucht es nicht. Ein Podcast funktioniert super ohne Video. Du brauchst kein Video. Video ist natürlich ein Reichweitenbooster. Darum geht's. Weil die Frage ist, wie kriege ich einen Podcast oder Ausschnitte aus dem Podcast bei TikTok unter, bei Instagram unter, bei YouTube unter? Wie kriege ich das unter? Und diese Medien funktionieren halt eben über Bild und Video. Das heißt, das ist jetzt quasi ein Versuch, das, was wir hier machen, in das andere Medium zu bringen, in der Hoffnung vielleicht, dass sie dann dort auch wiederum in das Audio-Medium wechseln oder umgekehrt. So, Spotify macht das ja auch so, dass du über die App auch die Videoschiene angucken kannst. So, ich weiß nicht, wie das Leute wirklich tatsächlich nutzen, aber ich glaube, am Ende des Tages ist das eine Reichweitenfrage, die sich da gestellt wird. Wie erreiche ich noch mehr Leute?
Da möchte ich nachher noch mal genauer darauf hin, quasi mit Blick auf die Zukunft. Zuerst möchte ich aber noch in der Gegenwart oder sogar kurz in der Vergangenheit bleiben, weil wenn du sagst, so jeder ist auf der Suche nach dem nächsten großen Ding oder dem nächsten Ding, das funktioniert im Audiobereich, dann möchte ich nochmal zurückkommen zu Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, wo deine oder eure Erfolgsgeschichte begonnen hat vor ungefähr 4-5 Jahren.
Ja.
Und wir haben jetzt schon ein paar Mal erwähnt, was es ist, dokumentarischer, für alle, die es nicht kennen sollten, dokumentarische Erzählweise, einfach eine Geschichte langsam auf vielen Audioebenen nacherzählen. Magst du uns mal sagen, wie ihr auf diese Geschichte gekommen seid damals? Und wer für das österreichische Publikum ist, für alle, die den Podcast nicht kennen, Ken Jebsen, vermutlich auch nicht so bekannt.
Ja, Ken Jebsen ist ein früher ein sehr, sehr bekannter Radiomoderator gewesen bei Fritz. Und er ist innerhalb der letzten, sagen wir mal, 20 Jahre oder sowas, ziemlich zum Verschwörungstheoretiker herangewachsen oder hinabgewachsen, wie auch immer man das sieht. Und wir haben damals, ich war damals noch bei der K2H, das ist jetzt eine Firma, die jetzt Florida Factual ist, und wir haben damals mit Studio Bummens zusammen halt eben an diesem Format gearbeitet. Ich habe da sehr eng mit Tobi Baukage gearbeitet, der Geschäftsführer von Studio Bummens, und wir haben uns halt eben gefragt, kriegen wir es irgendwie hin, so dieses amerikanische Storytelling, diese Art, wie dort Podcasts erzählt werden, wir haben da auch unsere Favoriten. Warum gibt es das in Deutschland eigentlich nicht in der Qualität? Das war unsere Ausgangslage. Ja, haben Bock drauf, lass uns mal so eine Geschichte machen. Und dann haben wir einfach aus dem Fenster geguckt. Und was da draußen zu sehen war, sind Menschen gewesen, die mit Bussen aus Rheinland-Pfalz nach Berlin gekommen sind, um an großen Demonstrationen teilzunehmen gegen die Corona-Maßnahmen und die ihre Kinder im Schlepptau hatten und ihre Verwandtschaft. So, und die Frage, was passiert da eigentlich? Wo sind diese ganzen Leute eigentlich gewesen? Ist das ein neues Phänomen? Und Teil dieser Demonstration ist eben auch Ken Jebsen gewesen. Da ist manchmal auf irgendwelchen Bussen da zu sehen gewesen, Gesicht bemalt und irgendwie meditierend auf einem Bus oder so. Und ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendjemand hat gesagt, so, den kenne ich doch noch von früher. So, das ist doch, vielleicht war es sogar Tobi, den kenne ich noch von früher aus Ken FM und so weiter, doch dieser ultra geile Radiomoderator. What the fuck happened to Ken Jebsen? So. Und da haben wir natürlich eine Chance gesehen, nämlich zu sagen, ah, okay, vielleicht können wir entlang seiner Geschichte seine, in Anführungszeichen, Radikalisierungsgeschichte erzählen, was passiert ist in Deutschland selbst. Das quasi, wo die Geschichte von Ken Jebsen vielleicht ein Beispiel dafür sein kann, wie diese Geschichte dieses einen Familienvaters ist, der aus Rheinland-Pfalz mit dem Bus und seine Familie im Schlepptau ankommt, um gegen die Maßnahmen zu demonstrieren. Was ist in den letzten 20 Jahren in Deutschland passiert? So. Und das war unser Aufhänger. Und deswegen haben wir es dann gemacht. Das heißt, der Erfolg, glaube ich, dieses Podcasts ist geschuldet zum einen durch die Produktion, die ist schon, glaube ich, ziemlich einzigartig gewesen. Da sind wir auch sehr, sehr stolz drauf. Aber auch einfach die richtige Frage zur richtigen Zeit gestellt und am richtigen Ort gewesen.
Ich glaube auch, dass die Produktion vor allem wirklich so neu war. Also es ist so eigentlich schon Richtung Hörspiel fast gehend, mit einer Erzählstimme, die man mag und in die man sofort hineinkippt, und einer sehr spannenden Erzählweise. Weil oft glaubt man ja, was ist eigentlich ein bisschen zu dem, was wir schon angefangen haben, vorher beim Beginn des Gesprächs, dass sich Unterhaltung und Journalismus irgendwie widersprechen.
Ja, tun sie natürlich nicht. Also klar, das ist so oft die Frage, aber ich finde, das gehört unbedingt zusammen. Heißt aber auch nicht, dass alle das so machen müssen. Also wieder nochmal, die Tagesschau muss ihre Geschichten nicht in spannende Storys verpacken. Also die hat eine ganz andere Aufgabe. Für uns, wir haben uns halt eben diese Herausforderung gestellt und gesagt, naja, wie schaffen wir es, diese Geschichten, die wir erzählen wollen, über die Gesellschaft, wie schaffen wir es, sie so zu erzählen, dass Leute sie auch anhören, dass sie vielleicht irgendwie spannend erzählt sind, dass sie geistreich, aber auch aufwendig produziert irgendwie erzählt sind, dass da eine gute Musik dabei ist, was weiß ich was. Weil wir auch große Filmfans sind vielleicht oder Serienfans und da irgendwie Dinge da gesehen haben, die uns da gefallen. Deswegen schreiben wir es uns auch auf die Fahne zu sagen, wir machen diese großen Geschichten, aber, und das ist immer wichtig, mit journalistischem Rückgrat. Und dieses journalistische Rückgrat ist natürlich dieses Handwerkszeug, das muss immer vorhanden sein. Also die Dinge müssten sauber sein, die müssten faktenbasiert sein und die müssen quasi an der Überprüfung auch standhalten. Deswegen werden auch diese Podcasts bei uns alle ziemlich rigoros gefact-checkt. Hier ein Gruß an Lisa Konzelmann beispielsweise, unsere Fact-Checkerin, die macht das sehr, sehr gut. Die geht da so weit rein, bis wenn jemand einen Satz schreibt, das war ein enthusiastischer Moment, dann recherchiert sie, ob das wirklich enthusiastisch gewesen ist. Und dann hat sie tatsächlich einmal, es war der witzigste Fun-Fact-Check, den ich jeweils gesehen habe, hat das markiert und reingeschrieben, ich habe mal überprüft, so enthusiastisch ist das gar nicht gewesen. Also so rigoros wird das dann tatsächlich gemacht. Klar geht da, fällt da vielleicht auch mal was raus, so wir sind alle Menschen, aber der Anspruch ist da, dass das gut recherchierte Stücke sind. Und dann überlegen wir uns, wie erzählen wir das möglichst spannend.
Okay, und jetzt überlegt ihr euch, wie wir schon gehört haben, das auch auf einer Videoebene zu machen. Mhm. Wie wollt ihr das angehen und was heißt das? Heißt es, dass jetzt in ein, zwei Jahren alle Andan-Produktionen auf Video gemacht werden? Oder ist das nur Einzelgeschichten oder wie geht ihr das jetzt an?
Ja, nee, überhaupt nicht. Also wir werden jetzt im Februar oder im März nächsten Jahres kommt unser erster Film raus, den wir in Zusammenarbeit mit dem SWR gemacht haben. Das ist tatsächlich einfach eine Dokumentation. Natürlich mit unseren Learnings aus der Podcast-Branche. Das heißt, wie erzähle ich einen Dokumentationsfilm vielleicht anders? Wie erzähle ich so eine Reportage vielleicht ein bisschen anders? Da haben wir was Neues versucht. Ist jetzt gerade fertig geworden. Jetzt in diesem Augenblick wird gerade so passiert die technische Abnahme. Und wir sind sehr stolz drauf. Das ist ein Versuch, was Neues irgendwie zu wagen. Noch nicht, nein, leider nicht. Nächstes Jahr dann irgendwann wird das rauskommen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich diese Übertragung von Podcasts als Video, gleichzeitige Übertragung als Video. Das ist bei Doku-Podcasts, würde ich sagen, unmöglich. Kann ich nicht machen. Also so ein Cui Bono ist parallel als Videopodcast nicht zu machen. Es sei denn, das Video ist einfach ein Standbild und die Audiospur läuft dahinter. Das machen ja auch viele Leute. Geht auch, so weil Leute auf YouTube gerne ihre Sachen beispielsweise konsumieren. Denn es ist egal, ob das Bild sich bewegt oder nicht. Aber der Sound kommt raus. Aber wir werden nächstes Jahr beispielsweise auch so einen Podcast machen, so ein Always-On-Format, wie das, was wir jetzt gerade machen. Das wird gleichzeitig als Video gemacht und wir werden quasi Video als Grundlage nehmen, um zu schneiden und dann die Audioebene quasi rausgeben. So, das werden wir auch versuchen. Aber ich glaube nicht, dass das alle machen müssen. Ich glaube, es gibt Formate, wo es reinpasst. Vor allem Formate vielleicht, wo man auch diese Hosts sehen möchte, weil sie eine bestimmte Dynamik haben, die interessant ist, die spannend ist. Da möchte ich irgendwie dabei sein, ich möchte das irgendwie sehen. Sowas. Da muss man, glaube ich, sehr genau einfach aussuchen, was funktioniert und was nicht. Und da werden wir einfach auch experimentieren müssen.
Ist das der logische Schritt, weil einfach die Plattformen, von denen wir vorher schon gesprochen haben und allen voran Spotify, aber auch YouTube, die es natürlich schon länger gibt, diesen Push vorgeben?
Natürlich, klar. Also klar, Spotify versucht das gerade sehr intensiv, so diesen Videopodcast-Push irgendwie auch zu machen. Das ist natürlich immer ein Incentive, wenn eine Plattform etwas macht. Da müssen wir aber natürlich vorsichtig sein, dass wir nicht zu sehr immer uns nach den Plattformen bewegen, weil sie irgendwie gerade einen Hype vorgeben wollen, was für sie auf ihrer Datenebene eben gut funktioniert. Da muss man einfach vorsichtig sein. Und ich finde, manchmal funktioniert das super, dann sollte man es machen. Und manchmal ist das so ein bisschen so, naja, also wenn es nicht sein muss, dann mach's nicht. So. Weil zu sehr nur nach der Plattformpfeife irgendwie zu handeln, ist, glaube ich, am Ende auch nicht sehr sinnvoll. Weil so eine Plattform kann genauso schnell dann entscheiden, naja, das mit den Videos hat nicht so gut funktioniert, wir schalten das jetzt wieder ab. Und stell dir vor, du hast jetzt hier gerade in ein Videosetup investiert und hast irgendwie drei Kameras dir besorgt und 50 Mikrofone und tolles Licht und eine Woche später kommt, naja, hat nicht so gut funktioniert, der Push, deswegen, wir werden das jetzt so ein bisschen ausgehen lassen.
Das ist aber genau das, was ich sagen wollte. Also dieses Stichwort Finanzierung again. Ja. Man fragt sich halt, ob diese ganze Investition in großes Equipment, es ist halt einfach Video noch einmal um einen riesengroßen Schritt teurer
ja.
in der Produktion und nicht teurer, sondern aufwendiger. Es dauert länger. Es ist
Leute
mehr.
Müssen das machen. Genau. Und selbst wenn du sagst, du machst das, um Reichweite zu bekommen, heißt das, du musst aus diesem Videoteil ja auch dann Snippets machen, beispielsweise für Social Media. Das hat dann wiederum andere Gesetze. Das heißt, schnellerer Schnitt, vielleicht mehr Snap-Zooms ins Gesicht, wenn du gerade irgendwie so ein Buzzword sagst und dann wieder raus. Das ist irgendwie ein bisschen ganz andere Dynamik. Untertitel müssen drauf. Das ist wahnsinnig aufwendig. Das ist nicht so mal nebenbei gemacht. Da haben wir auch eine Person dann am Ende nächstes Jahr für so einen Podcast, die das machen muss, weil wir aus Erfahrung wissen, das schafft eine Person nicht. Das ist viel zu aufwendig. Also ja, es ist ein riesen Aufwand und da muss man einfach gucken, lohnt sich der, rentiert sich der oder laufe ich gerade einfach nur einem Hype hinterher?
Dieses Gucken, lohnt sich was und wie probiere ich was aus und lasse ich es vielleicht auch, ist ja vielleicht auch ein Schlüssel für alle Produktionen. Wie geht ihr das an? Ich weiß zum Beispiel, es gab ja auch einen Gesprächspodcast, Tekkal und Beros, der ist jetzt, glaube ich, vorbei, oder? Warum habt ihr den beendet?
Naja, wir hatten uns auf 30 Episoden, haben wir angesetzt, das haben wir dann quasi, die 30 Episoden haben wir gemacht, haben gesagt, okay, wir setzen uns mal kurz hin, überlegen, was wir machen. Das heißt, das ist noch nicht abgeschaltet, das ist noch quasi im
mal nur Pause.
Gespräch, pausiert. Und die Frage auch, wo könnte das funktionieren? Das war jetzt werbefinanziert, die erste Staffel. Und da sind wir gerade einfach.
Muss man vielleicht noch dazu sagen, das war ein Gesprächspodcast mit Düsen Tekkal, wo ihr euch wöchentlich.
Wir haben uns wöchentlich getroffen und haben so über die aktuelle Themen quasi unterhalten. Genau. Das war so ein Nachrichtenpodcast mehr oder weniger, aber halt durch unsere Linsen so ein bisschen. Und das haben wir jetzt 30 Episoden lang gemacht. Jetzt eine Pause und kommen wieder zusammen und überlegen uns, wie wir damit weitermachen oder auch nicht weitermachen. Was auch okay ist, so, dass man sagt, wir haben es experimentiert.
Eine Frage, die auch oft kommt und die aber trotzdem auch spannend ist, finde ich, ob angesichts dieses bestehenden Podcast-Markts, der sogar immer größer wird, international, aber auch im deutschsprachigen Raum, ob irgendwann der Markt gesättigt sein kann?
Nein, gibt's nicht. Also sagt auch niemand, es gibt zu viele Bücher, die wir nicht lesen können. Es gibt zu viele Filme, die wir nicht schauen können, zu viele Serien, die wir nicht streamen können. Klar, es gibt zu viele Podcasts.
Aber es gibt Serien zum Beispiel, die nicht so viel geschaut werden wie andere. Und es gibt Podcasts, die nicht so viel gehört werden wie andere.
Aber klar, also niemand hat einen Anspruch darauf, ein Millionenpublikum zu erreichen. Na klar, also die Zeiten von, es gibt 5 Podcasts und jeder von denen hat 500.000 Zugriffe, sind vorbei. Also klar, unsere Konkurrenz, auch deine Konkurrenz so als Journalistin, ist alles andere, was die Leute so machen, wenn sie nach Hause kommen, nach der Arbeit. Gucken sie Netflix was sich an, gehen sie eine Runde spazieren, auch das ist Konkurrenz. Also wie verbringen sie so ihre Freizeit? Und wir kämpfen alle um diese Zeit. Und klar, also der Markt selbst ist nicht übersättigt, aber die Aufmerksamkeitsspanne der Leute schon. Das heißt, wie viele Wege finde ich noch, mich da irgendwie reinzuwursteln in den Medienkonsum der Leute? Ich bin ja jetzt schon in diesem Ohr, wenn sie im Zug sitzen. Und da können sie aber auch gleichzeitig Angry Birds spielen, wenn sie wollen. Und gleichzeitig einen Podcast hören beispielsweise.
Ich wollte gerade sagen, auch spazieren gehen, perfekt.
Das kannst du auch, genau. Du kannst Dinge gleichzeitig tun. Das heißt, wie schaffe ich es, dass die Leute maximal überfordert sind und ständig einfach jede freie Minute ihres Lebens damit verbringen, unsere Sachen zu konsumieren? Also ich finde, niemand hat einen Anspruch darauf. Märkte sind da in dem Fall nicht übersättigt, sondern das heißt einfach nur, und das ist das Problem, was die meisten Leute ehrlicherweise haben, heißt nämlich, dass sie bessere Angebote machen müssen. Mm. Und bessere Angebote machen als die anderen ist halt anstrengend. Und da muss man sich halt damit auseinandersetzen. Mm. Und das ist natürlich die wahre Schwierigkeit. So, ja, das ist wahr. Die Zeit ist begrenzt der Leute und wir müssen gucken, wie wir sie davon überzeugen. Hör dir lieber unseren Podcast an und geh eine Runde spazieren dabei, als irgendwie, keine Ahnung, die neueste Staffel, was weiß ich, zu bingen.
Mm. Es war ganz, ganz angenehm, dass die Serien, das goldene Zeitalter der Serien, ein anderer so ein Hype, den es mal gab vor in den Nullerjahren, für viele jetzt auch ein bisschen gerade Pause macht, weil es gerade nicht so viel Gutes Neues gibt.
Das
eine wird vom anderen vielleicht gerade ein bisschen ab. Ja. Ist nicht abgelöst, kann man nicht sagen. Alles steht nebeneinander, klarerweise. Aber.
Ja klar, Leute sind dann vielleicht übersättigt davon und gesagt, vielleicht habe ich keinen Bock mehr auf Netflix, mache ich mal eine Pause im Monat. Das passiert auch, habe ich auch gehabt. Dass ich jetzt mal gekündigt habe.
Ja, und dann gewisse
und
2 Monate
später habe ich wieder zurückgefunden.
Ja, und gewisse Sachen sind, das hast du, glaube ich, selber mal wo gesagt, erst vor kurzem, gewisse Sachen sind dann auch mal erzählt, weil ihr habt, glaube ich, überlegt oder irgendwer hat gesagt, warum macht ihr nicht nochmal die Geschichte über Xavier Naidoo, der ja auch in irgendwelchen Verschwörungs-Rabbit-Holes abgetaucht ist.
Ja.
Aber da war dann die Entscheidung zu sagen, nee, das wäre ja eigentlich das Doppelte. Also wäre wieder die gleiche Geschichte. Und also, so ist es ja bei Serien auch.
Ne? Ja, du hast ja vorhin gehört, ich habe gesagt, ein Jahr brauchen wir für so eine Produktion. Ja. Warum sollte ich ein Jahr meines begrenzten Lebens damit verschwenden, dann nochmal so eine Geschichte zu erzählen. Nur weil ich dann weiß, dass mehr Leute draufklicken. Das ist nicht der entscheidende nicht der entscheidende Faktor. Es muss schon so ein paar Punkte müssen zusammenkommen, dass wir dann sagen, okay, wir haben Lust, unsere Zeit und unsere Energie irgendwie darin zu investieren, sowas zu machen.
Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch auf deine persönliche Geschichte ein bisschen kommen, für alle, die auch nicht so genau wissen, wie die genau lautet. Weil ich finde sie besonders spannend, weil du bist in Kabul, in Afghanistan geboren und als junges Kind, junger Bub nach Deutschland gekommen. Und hast auch gerade erst heuer in dem Jahr, wenn wir zurückschauen, ich glaube, es war heuer, bei so einer größeren Aktion der Taz mitgemacht, wo mehrere Menschen auf dem Cover waren und auch nachher gesagt haben, wie wichtig es ist, ein offenes Deutschland zu sein, das Menschen aus allen möglichen Ländern nicht nur hereinlässt, sondern hier auch sich entwickeln lässt. Und du hast dann, da war so ein Zitat dabei, wo du sagst, wie trostlos und wie viel ärmer das Land wäre ohne uns. Mhm. Jetzt sehen wir genau eine sehr parallele Entwicklung in Syrien. Nach 11, 12, 13 Jahren Bürgerkrieg, dort dieses Land im Umbruch. Wir wissen noch nicht genau, was passiert, aber wir können beobachten, dass in Deutschland, aber auch vor allem in Österreich, schon die Rufe sehr laut sind, schickt sie alle zurück, so quasi, jetzt können sie ja wieder gehen.
Ja.
Das klingt jetzt nicht unbedingt nach offen und offenes Deutschland oder offenes Österreich, oder?
Ja, solche Leute gibt es natürlich auch, die so an allererster Stelle da mit ihren Fackeln da stehen und nach sowas schreien. Es ist natürlich zu kurz gedacht. Und das ist natürlich wie oft, wenn so Leute laut sind und pöbeln, Quatsch. Ich mache mal eine Gegenthese auf. Wenn es Syrien besser geht, jetzt nach dieser Veränderung, da werden die Leute gar nicht hierbleiben wollen. So. Da würde ich mal sagen, entspannt euch, die gehen schon von alleine weg. Weil warum sollten sie auch hierbleiben? So. Also man muss irgendwie verstehen, dass viele Menschen fliehen, nicht, weil sie es so toll finden, zu fliehen und unterwegs zu sein. Das ist für die nicht irgendwie so ein großer, schöner Trip irgendwie ins Ausland, um da irgendwie sich irgendwas anzuschauen, sondern sie machen das aus der Notwendigkeit heraus. Viele dieser Menschen lieben ihre Heimat. Meine Eltern lieben Afghanistan. Sie würden lieber in Afghanistan sein, als hier in Deutschland. Es ist ganz schön in Deutschland, aber es ist auch sehr schön in Afghanistan. Das heißt, wenn sie die Möglichkeit hätten, dort zu leben, dann würden sie das auch machen, ein sicheres Leben zu leben. Das heißt, man muss das wirklich unter dieser Brille auch immer schauen, nämlich zu sagen, die Leute sind nicht hier, um euch den Tag zu vermiesen. Die sind hier, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie keine anderen Chancen sehen, ihre Kinder irgendwie in Sicherheit zu bringen, weil sie ihnen eine bessere Zukunft ermöglichen wollen. All das sind die Gründe, warum die Leute herkommen. Und wenn es dort wieder besser wird, dann gehen sie auch alleine da wieder zurück, weil dann haben sie keinen Grund mehr, hier zu bleiben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, also unabhängig davon, dass diese Schreie natürlich einfach Quatsch sind, glaube ich auch gleichzeitig, dass wir es nicht wollen sollten als Gesellschaft, dass in Anführungszeichen diese Leute zurückgehen. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass ein Land wie Deutschland, dass ein Land wie Österreich, Schweiz, wie auch immer, dass all diese Länder reicher sind davon, dadurch, dass Leute wie wir in Anführungszeichen hier sind. Gar nicht, weil wir jetzt irgendwie alle die besseren Menschen sind, sondern ich glaube schon, dass so diese natürliche Diversifizierung von Menschen, diese Möglichkeit zu sagen, hey, Geburt ist ein Zufall, diesen Zufall der Geburt zu überwinden, das Recht hat jeder Mensch und nicht mal so dieses Eigentümerische haben mit so, das ist, wir steuern uns zu, wir isolieren uns, das ist unser Land, wir wollen niemand anderen drinne haben. Ich finde es halt so ein bisschen einfach klein. Ich finde das so klein.
Wobei die Frage ja, glaube ich, auf einer ganz anderen Debatte oft geführt wird, nämlich, da gibt es dann immer so gern diese Beispiele, der syrische Arzt, der türkisch, weiß ich nicht, Doktor der Physik oder auch der Journalist oder Podcaster, der es geschafft hat, der aber afghanische Wurzeln hat, die sind uns eh ganz recht. Wir wollen die nicht integrierte Masse sozusagen.
Ja, aber du kannst ja natürlich nicht deine Gesellschaft so zusammenbauen, wie du sie möchtest. Ich glaube, es ist Teil einer jeden Gesellschaft, dass es auch Leute gibt, die anders sind, die vielleicht jetzt nicht so die großen Erfolge feiern. Wir sind ja jetzt natürlich auch nur so, klar, oft die Aushängeschilder, so die Integrationsmaskottchen, die dann genutzt werden, wenn es gerade sinnvoll ist, wenn es gerade gebraucht wird. Und dann wiederum gleichzeitig auch irgendwie ein Beispiel, ein Grund dafür, warum es in die andere Richtung nicht funktionieren sollte. Das ist völlig irre, finde ich. Du kannst das natürlich nicht ausmalen. Du hast natürlich immer Leute, die so oder so sind. Ich finde, das Schöne an einer sozialen Gesellschaft, und das sind wir, würden wir alle behaupten, dass wir das sind, also auch in Deutschland eine soziale Gesellschaft, die auch darauf beruht hat, eben auch diejenigen zu stärken, denen es nicht so gut geht. Die Grundlage eben sollte da für alle gelten. Und da irgendwie sich das auszusuchen, finde ich, so ein bisschen widerspricht auch dem eigenen Glauben als ein demokratisches Land, was diese Demokratie, muss man auch sagen, geschenkt bekommen hat, nachdem es sehr, sehr viel Elend auf der Welt angerichtet hat. Und ich finde, mit dieser Verantwortung ein bisschen anders umzugehen, als dass wir es manchmal tun, das fände ich gerecht.
Wie Integrationsmaskottchen ist ein gutes Wort. Wie geht es dir damit, dass du das, je erfolgreicher du wirst, sicher mehr auch wirst? Machst du das gerne oder nervst?
Naja, also ich bin natürlich, also keine Ahnung, ich bin jetzt, Maskottchen würde da irgendwie implizieren, dass ich irgendwie auf diese Veranstaltungen gehe und mich dann irgendwie so tanzend vorwerfe. Das Ding ist, ich mache ja meine Sachen, die ich da mache, so als Journalist und so alles Mögliche. Ich habe einen jetzt Mesut Özil-Podcast gemacht, wo es auch tatsächlich um die Integrationsdinge ging, aber Ken Jebsen hat damit zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. Ich finde es am Ende des Tages, also mich greift es nicht an, es gibt viele Leute, denen es da anders geht. Ist okay, wenn ihr sagen wollt, hier, das ist so, das ist ein gutes Beispiel dafür. Ich gehe da gerne mit gutem Beispiel auch voran. Ich möchte auch gerne, dass das Leute als Inspiration vielleicht auch sehen. Da freue ich mich drüber. Was mir da nicht gefällt, ist, wenn man dann so da instrumentalisiert wird. Wenn das irgendwie ein Weg ist, um irgendwie so ein blödes Argument irgendwie anzuführen, wie, naja, guck mal, den haben wir gerne hier. Also wenn ich dafür genutzt werde, um andere Afghanen schlecht zu reden, die vielleicht nicht dasselbe machen wie ich, die auch jetzt nicht so jetzt die großen Podcaster sein müssen. Und wenn ich dann als Grund dafür genommen werde, warum die wieder nach Hause gehen sollten, finde ich einfach komplett, da möchte ich nichts mit zu tun haben.
Verständlich.
Nachvollziehbar.
Gutes Schlusswort an dieser Stelle. Sage ich vielen, vielen Dank fürs Kommen und danke für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuseher und Zuseherinnen, möchte ich ganz herzlich danken fürs Zusehen. Bis zum Ende des Jahres kommen noch ein paar weitere Folgen in unserer kleinen Gesprächsreihe zum Jahresende. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Für heute sage ich, Anna Wallner und das Team von Audiofundl, vielen Dank, machen Sie es gut und auf bald.
War da was?
Gespräche zum Jahresende.